Also wie angekündigt, ich darf mit dir heute Morgen eine neue Predigtserie beginnen. Aus dem Philipperbrief wollen wir uns mit den Gedanken Paulus beschäftigen, die er seiner Gemeinde in Philippi weitergeleitet hat durch seinen Brief. Eine Gemeinde, die er selbst gegründet hat, eine Gemeinde, die er besonders am Herzen trägt. Thema ist stabile Freude. Stabile Freude. Es geht heute Morgen vor allem um Stabilität. Ich habe überlegt, an was erkennt man, dass etwas stabil ist? An was erkennt man, wo du sicher sein kannst, zu sagen, das ist einfach tatsächlich was Stabiles. Das wankt nicht, bewegt sich nicht. Solange du das nicht geprüft hast, weißt du das nicht. Du kannst viel vermuten, aber solange du das nicht geprüft hast, weißt du das nicht. Der Brief der Philipper ist geprägt durch Freudenbegriff. Freut euch alle Zeit, aber mal sage ich, freut euch, ich freue mich mit euch, freut euch mit mir. Aber der Paulus, zu dem Zeit, wo er das schreibt, der steckt nicht einfach irgendwo in eine lustige Faschingsveranstaltung oder am Stammtisch, irgendwie beim schönen Glas Wein oder am Lagerfeuer beim Grillen mit Freunden. Er sinnt nicht über die Freude, die er im Leben hat, wie er sein Leben richtig genießen kann. Wer alles so schön ist, der steckt im Gefängnis. Er steckt im Gefängnis. Und die Philipper, dem er das schreibt, wir sind ja im Jahr 60 nach Christus ungefähr, da herrscht Nero in Rom. Nero ist für alle Christen ein Begriff. In 2-3 Jahren brennt Rom. Dann schiebt er das in die Christen in die Schuhe und dann fängt eine große Verfolgung. Und die Vorzeichen für diese Zeit sind schon da. Das heißt, wir sprechen von einer Zeit der Verfolgung, der Unterdrückung, der einfach keine angenehme Zeit. Ist nicht gerade gemütlich. Das ist nicht die Zeit, wo man sagt, ich genieße einfach das Leben. Und doch kann Paulus mit einer Beharrlichkeit sagen, ich freue mich und ihr sollt euch freuen. Ich würde sagen, das ist stabil. Ich würde sagen, diese Freude ist stabil. Paulus, wo kommt diese Stabilität her? Wie kannst du sowas behaupten? Also eigentlich spricht alles dafür, dass du einfach total versagt und total sagst, ich bin am Ende, jetzt, ich kann nichts mehr hören. Wo kommt diese Stabilität her? Und genau das wollen wir in den ersten Vers, also im Philipperbrief und heute in den ersten Vers mal ein bisschen schauen. Geht das nicht? Nee. Gutes Wort, ja. So, genau. Also, ich muss das hier lesen, weil meine Brille funktioniert nicht so richtig. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Dienern, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott, bei jeder Erinnerung an euch alle Zeit, in jeder meiner Gebete und bete für euch alle mit Freuden wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. Das dürfte eigentlich fett sein, das sieht man nicht so richtig, kommt nicht so raus. So ist es für mich recht, dass ich dies im Blick auf euch alle denke, weil ich euch im Herzen und sowohl in meinen Fesseln als auch in der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums ihr alle meine Mitteilhaber der Gnade seid. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne, mit der herzlichen Liebe Christi Jesu. Und um dieses bitte ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und alle Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Zum Thema Stabilität habe ich ein paar Bilder für dich. PISA. Also ich meine nicht das Studium, wo man merkt, ob die Leute klug sind oder dumm. Der Turm von PISA. Ich sage dir eines, dieses Gebäude ist stabil. Ich garantiere es dir, das ist stabil. Und dieses Gebäude auch. Wir haben gerade vorher mit Friede darüber geredet. Ich bin Bauingenieur. Also mit Stabilität kann ich schon einiges, mit dem Begriff kann ich schon einiges anfangen. Ich sage dir eines, das dürfte so nicht stehen können. Dafür ist es nicht berechnet worden. Es müsste in sich zusammenkrachen. Weißt du, die Glasfassade, die da ist, die dürfte gar nicht so stehen. Die Bewegung, die das mitmacht, da hat einer richtig, richtig gut gebaut. Er hat viel Stahl reingebaut und viel Beton. Wo liegt das Problem? Sowohl hier wie hier. Nein. Das Fundament ist nicht. Das Fundament ist richtig dimensioniert worden. Das Fundament ist richtig dimensioniert worden. Weißt du, hier nebendran gibt es ein Kloster, ein Dom. Also eigentlich, der Turm von Pisa ist eine Campanile, das ist ein vorgelagerter Glockenturm. Da sind Glocken oben, die werden nicht mehr geläutet, sondern nur geschlagen. Aber das ist, und das Kloster, das Dom nebendran ist richtig stabil, da bewegt sich nicht. Und ich glaube, das ist genauso gebaut worden wie der Turm hier. Und der das Gebäude so gebaut hat, er hat auch am Eisen im Fundament nicht gespart. Das Problem, das ist nicht das Fundament. Das Problem, das ist der Boden. Der Boden, das Problem. Der Boden hat nicht gehalten. Der Boden, der ist irgendwann hat nachgegeben. Mal langsam, wie hier, und mal plötzlich, wie hier bei einem Erdbeben. Und dann ist es egal. Dann ist es egal, ob das Gebäude richtig mit viel Stahl und richtig stabil gebaut wurde. Wenn der Boden nachgibt, dann hält nichts mehr. Dann kommt die Schieflage und irgendwann stürzt es wahrscheinlich ein. Ich glaube, dieses Gebäude werden Sie nicht retten können. Ich weiß es nicht. Das wird doch abgerissen werden. Der Grund ist das Problem. Was für einen Boden braucht Paulus in sein Glaubensleben, damit er sagen kann, ich habe was Stabiles. Egal, was ich drauf baue, das wird nicht einstürzen. Was brauchen wir für unser Leben, damit die ganze Erdbeben des Lebens, ob sie von innen kommen, innere Verzweiflungen, oder von außen kommen, durch Druck oder was auch immer, was brauchen wir für eine Grundlage, damit das, was wir drauf bauen im Glauben, dass es nicht zusammenbricht? Paulus sagt, ich habe den Text nicht mehr da, doch, vielleicht, doch, habe ich da. Er sagt, das hier. So ist es für mich recht, dass ich dies im Blick auf euch alle denke, weil ihr euch im Herzen und sowohl in meinen Fesseln als auch in der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums, ihr alle meine Mitteilhaber der Gnade seid. Es geht um Gnade. Den Begriff kennen wir. Den Begriff Gnade kennen wir. Aber er sagt, diese Gnade, das ist nicht nur was ich am Anfang habe, das ist was mich durchträgt und was euch durchträgt. Es geht um die Gnade. Gnade ist für uns ein Begriff, wo wir sagen, Jesus ist am Kreuz gestorben. Das ist die Gnade. Er schenkt uns das Leben und stirbt für uns, damit wir leben. Und Paulus spricht aber nicht von dem Kreuz hier, er setzt das voraus. Er geht weiter, er sagt, durch diese Gnade seid ihr auf einmal ein Werk geworden. Ihr seid ein Werk. Und dieses Werk ist von Gott und dieses Werk wird Gott auch vollenden. Ich bin der feste Zuversicht, sagt er, weil die Gnade da ist, dass er das, was er angefangen hat, auch vollenden wird und dass es sein Werk ist. Und deshalb zentral werden wir uns mit dem Vers beschäftigen. Vers 6, wo es heißt, ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. Das ist zentral. Und das abzurunden, werden wir auch den Vers 11 betrachten, wo es heißt, dass wir Frucht der Gerechtigkeit tragen, die durch Jesus Christus gewirkt sind, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Ein Ausleger hat gesagt, der Vers 6 ist ein der schönsten Vers im Neuen Testament. Paulus spricht von einem Werk, das in dir angefangen wurde. Eigentlich nicht, er spricht nicht von einem Werk, er spricht nicht von irgendeinem Werk, er spricht von einem guten Werk. Und das Werk hat begonnen, indem du einen Teil bekommen hast an das Evangelium, indem du Christ wurdest. Und das sind die meisten von uns heute Morgen, dass in dir ein Werk begonnen wurde. Und die Frage ist, der in euch ein gutes Werk angefangen hat, wer hat das angefangen? Warst du das? Oder war es Paulus? Oder irgendein Prediger? Wer hat das angefangen? Weil der das angefangen hat, der will es auch vollenden. Gott, Jesus hat angefangen. Das ist die Geschichte mit dem Hirten, der die Schafe sucht. Er lässt 99 zurück, um das eine zu suchen, das eine, das warst du. Er geht dem nach und er holt ihn nach Hause auf seine Schulter. Es gibt so wunderschöne Bilder. Da fängt das Werk an. Das ist Jesu Werk in deinem Leben. Er hat dich geholt. Das verlorene Schaf. Aber da hört die Gnade nicht auf. Der Christ darf eines wissen. Der das Werk angefangen hat, der arbeitet ständig bei dir. Der wirkt bei dir. Der durchzieht sein Werk. Er ist dauernd am Wirken bei dir. Der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, hat sein Werk in dir, dauernd. Und sein Werk ist gut, weil er Gott ist und weil alle seine Werke gut sind. Wie hast du dir dein Leben vorgestellt? Dein Glaubensleben. Den Glauben, was du tust. Wie du dein Leben lebst. Ist dir bewusst, dass eigentlich Gott in dir wirkt? Die Gnade, die du bekommen hast, das ist nicht das, was du am Anfang bekommen hast. Es ist die berühmte 90%, 10%. Wo ich sage, 90%, ein Teil davon, am Anfang hat Gott gemacht, dann bin ich dran. Ah gut, Gott wird schon das meiste machen müssen. Gell? Also 90% ist bei Gott und 10% ist bei mir. Okay, 99% ist bei Gott und 1% ist bei mir. Und du merkst genau, wenn du so denkst, dann wird diese 1%, diese 0,5% und 0,01%, was du für dieses Werk zu bringen hast, das wird dir zu Verhängnis werden. Wenn dieses Werk, auch wenn es nur anteilig ist, im Promillebereich, das wird nicht die Prüfung standhalten. So was, das, was ich in meinem Leben vielleicht an das Werk Gottes, Gott wirkt ein Werk in mir und wenn das Werk von mir kommt, nur bruchhaftig, dann wird es mich im Leben nicht tragen und erst recht nicht im Tod. Wie viele Christen stehen am Ende ihres Lebens und überlegen sich, hat das gereicht? Kennst du das? Hast du sowas schon gehört? War das Werk gut genug? Wenn wir von Gnade sprechen, sprechen wir von einer Gnade, die von Anfang bis Ende da ist. Gnade heißt, Gott wirkt. Gott wirkt. Dass du durch Bewährungsprobe kommst, dass du in sein Werk mit eingezogen wirst, dass du was für ihn tun sollst und so, das hat alles damit zu tun, dass die Gnade dich verpflichtet. Das ist was anderes. Aber das Werk, das in dir angefangen wurde, das ist Gottes Werk. Und weil es Gottes Werk ist, ist es vor Gott auch angenehm. Und weil es Gottes Werk ist, führt es das auch komplett durch. Auf das kannst du bauen. Das ist ein fester Boden. Weil es von Gott abhängig ist und nicht von mir. Er wird das Werk vollenden. Er will sich über dieses Werk freuen. Er will mit dir angeben. So steht es nicht in der Bibel. Das ist meine Auslegung. Wenn es heißt, dass wir Frucht der Gerechtigkeit tragen sollen, gewirkt durch Jesus Christus zur Herrlichkeit und Lobpreis Gottes. Er will sich über dich freuen. Und ich finde deshalb der Vers 6, wo es heißt, er wird das Werk vollenden, so wertvoll und so kräftig, ganz einfach, weil wir darin die ganze Entschiedenheit Gottes merken. Er lässt sein Werk nicht liegen. Verstehst du? Was er angefangen hat, will er zu Ende führen. Das geht um seine Ehre. Deswegen macht er das. Es ist wichtig, dass wir das wissen. Wir müssen uns an solche Worte festhalten, wenn es bei uns in unserem Leben richtig zu bescheuert zugeht. Wenn es auf einmal ganz anders aussieht, wenn es auf einmal dunkel wird, wenn du die graue Wolke siehst, die Sonne ist nicht mehr da. Wenn innerlich so Verzweiflung kommt, wenn du auf einmal komplett am Boden zerstört bist, wenn du den Eindruck hast, um dich herum bricht alles zusammen. Paulus braucht so ein Wort, weil er im Gefängnis steckt. Dass er sich sagen soll, ist egal, also ich sehe eigentlich von dem, was ich verkündigt habe, eigentlich nicht. Ich sehe vier Mauer und ich sehe Wächter und die sind mit mir nicht unbedingt zimperlich. Also Gefängnis unter Römischer Reich vor 2000 Jahren, ich weiß nicht. Das ist heute schon nicht angenehm, also vor 2000 Jahren. Mit dem damaligen Verständnis vom Menschenrecht, ich weiß es nicht. Wir brauchen so ein Wort. Gott hat angefangen bei dir das gute Werk und er wird es vollenden, weil es um ihn geht. Primär um ihn, um seine Ehre. Und er will mit dir angeben. Er will, dass du am Ende da stehst und praktisch mit deinem Leben, das sind nicht von Lieder die Rede, wahrscheinlich sind Lieder auch dabei, aber das geht um dein Leben, dass du voll der Frucht der Gerechtigkeit, das heißt, dass du praktisch sein Bild hast, dass du in sein Bild verwandelt bist, dass du ihm zu Ehre leben kannst. Und das macht er, weil er mit dir angeben will. Weil er sich freuen will über dich. Wir haben manchmal ein Problem damit, weil wir uns Gott nicht immer so vorstellen. Weil wir den Eindruck haben, Gott kann mit mir nicht angeben. Stimmt auch. So wie ich bin. Also bei mir herrscht doch Chaos und er kann sich mit mir nicht zeigen lassen. Ich bin ihm bestimmt peinlich. Also wenn du in meinem Leben guckst, du weißt, was ich für Gedanken habe und wie es zugeht manchmal, du denkst, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Und wir denken manchmal, Gott ist einfach, wir stellen uns Gott mehr wie der Automechaniker, der einfach am Auto repariert. Der steht da mit dreckigen Händen und bastelt an deinen Motor und an den verbeulten Kotflügel und er ist immer am Reparieren, weil immer irgendwas funktioniert nicht. Und wir stellen uns nicht Gott vor als der Autoverkäufer mit Anzug und Krawatte, der einfach in seinen Schauraum da steht und zeigt dir praktisch das neue SUV-Modell. Preisen auch die wunderschöne Lackierung und falls die elektronische Wegfahrsperre oder was weiß ich. Ich muss mit dem Beispiel aufhören, weil sonst merkst du, dass ich eigentlich von Auto keine Ahnung habe. So stellen wir uns Gott nicht vor. Wir denken einfach, er hat die Welt erschaffen, aber dann ist was schiefgegangen. Und aus einem super Automodell ist ein verbeulter Ford Fiesta geworden. Und jetzt ist er nur noch dran zu basteln und zu reparieren, damit er einigermaßen dieses Auto sich immer wieder in Schaufenster wiederstellen kann. Das macht Gott nicht. Gott holt sich nicht ein altes Modell und bastelt drum und bolzt wieder aus, damit er es einigermaßen in sein Schaufenster zeigen kann, wenn er sich das neue Modell leisten kann. Du kannst über dich denken, wie du willst. Du bist ein Werk Gottes. Angefangen, von Gott angefangen, und du wirst am Ende von Gott vollendet werden. Das prägt dein ganzes Leben. Dass Gott an dich arbeitet. Gott arbeitet an dich. Und er will und er wird mit dir am Ende angeben. Das verstehe ich mich mit angeben, ja? Er wird sich über dein Leben freuen. Das tut er heute schon. Du darfst gern Jesus als der Automechaniker dich dann jetzt vorstellen, mit den dreckigen Händen, der an deinem Leben immer wieder reparieren muss. Das macht er auch. Seine Hände sind mit Blut verschmiert. Mit seinem eigenen Blut. Weil in deinem und in meinem Leben einiges nicht funktioniert, wie es sein soll. Und scheu dich nicht, zu ihm zu gehen, damit du diese Reparatur erleben kannst. Er tut es gern. Er tut es gern. Und gleichzeitig ist er immer noch der Schöpfer, der in dir was Neues schafft, was Wunderbares schafft. Das ist sein Werk. Du kannst auf diesem Boden bauen. Du kannst auf diesem Boden bauen. Auf keinen anderen Boden kannst du bauen. Du kannst auf diesem Boden bauen. Das ist in dir ein neues Werk, was er angefangen hat, dass er das auch zur Vollendung bringen wird. Zu seiner Ehre und Lob. Das ist ein stabiler Grund. Ich habe gedacht, was, wenn wir solche Worte am Anfang der, der Philipperbrief, des Philipperbriefs haben, dann hat das wahrscheinlich schon eine besondere Bedeutung. Ich habe gedacht, das ist wie ein Axiom. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ein Axiom ist. Ich kenne den Begriff aus der Mathematik. Ein Axiom, das gibt es aber nicht nur in der Mathematik. Das ist irgendeine Behauptung, die du nicht nachweisen kannst. Das ist nicht nachweisbar. Denn für einen Fakt, das steht einfach da und mit dieser Tatsache kannst du ganz andere Sachen nachweisen. Also für die Schüler, ich weiß nicht, wie heißt das? Kommutative Gesetz. A plus B in Klammer mal C ist A mal C plus B mal C. Das kannst du nicht nachweisen, ja? Gucken ängstlich in den Raum rum. Das sind Sachen, die du nicht nachweisen kannst, sind Sachen, die du annimmst und mit dem baust du weiter. Und genau das ist das, was Paulus sagt. Er sagt einfach, worauf du bauen kannst. Du bist dein Werk Gottes. Er hat das Werk angefangen. Er wird es vollenden. Bis du fertig bist, vorher hört er nicht auf. Und du wirst am Ende so sein, dass er sich über dich freut, dass du ihn loben und preisen kannst mit deinem Leben. Sieht man nicht, ja? Sieht man ein zweites Mal? Das sind Noten, ja? Jetzt, okay. Ich nehme das so am Anfang von Philipperbrief, so wie eine Partitur. Das ist Musik. Ich verstehe nicht viel davon. Und du merkst, da hat einer irgendwie was rum mit Akkord und warum überhaupt, das ist Musik. Und du kannst es unterschiedlich spielen. Du kannst das versuchen zu spielen, aber eines weiß ich von dieser Partitur. Es gibt eines, was unheimlich wichtig ist, und das sagt dir, in welcher Dur es gespielt wird. Ist das hier. Am Anfang von der Partitur steht ganz klar definiert, wie die Note, wie die gespielt werden. Und das definiert eigentlich den Dur. Diese Aussage von Paulus: Ein Werk Gottes in deinem Leben, von Gott selbst angefangen, ein gutes Werk, das er zu Ende führt. Das ist wie ein Vorzeichen in deinem Leben. Egal, wie du die Musik spielst nachher in deinem Leben, was du drauf machst, du darfst das voraussetzen und sagen, genau so wird gespielt. Egal, wie es aussehen mag in meinem Leben, Gott tut ein Werk. Es mag für mich manchmal in meinem Leben so mir so bescheuert vorkommen. Schwierig. Richtig viel Druck. Chaotisch. Wenn du Teil hast an der Gnade, dann darfst du wissen, diese Gnade trägt dich durch. Diese Vorzeichen sind da. Er hat ein Werk in dir angefangen und er wird es vollenden. Ich war mit der Predigtvorbereitung fertig gestern. Und ich habe meinen ganzen Krempel einfach beiseite gelegt und wollte die Spülmaschinen ausräumen. Ich mache es auf, ich räume die Teller, ich räume die Besteck und dann komme ich an die Gläser und ich nehme ein Glas in die Hand und der rutscht mir runter. Und du weißt es, ja? Was passiert, wenn ein Glas runterfällt? Manchmal springt er tatsächlich einmal, weil es gerade auf den Boden fällt. Glasboden, das ist normalerweise dicker und dann bricht es nicht gleich. Aber dann springt er hoch und dann dreht sich ein bisschen und dann ist alles zu spät. Das Glas fällt runter und es springt einmal, zweimal, dreimal, viermal und bricht nicht. Es bricht nicht. In einem Bruchteil von Sekunde kommt mir so ein Gedanke Gottes. Das war ein Reden Gottes. Es sieht alles danach aus, als ob es zerbrechen müsste. Es sieht alles danach aus in deinem Leben und in meinem Leben, als ob es zerbrechen müsste. Und Gott sagt, ich habe meine Hand drüber. Es wird nicht zerbrechen, weil es mein Werk ist. Es ist mein Werk und es wird nicht zerbrechen, egal was du wahrnehmen kannst. Israel dürfte es gar nicht mehr geben. Das Volk der Juden seit tausenden von Jahren immer wieder in Bedrängnis, immer wieder verjagt von A nach B, immer wieder verfolgt, bis hin zu Holocaust. Es dürfte das Volk nicht mehr geben. Ist immer noch da, weil es Gottes Volk ist. Du bist ein Werk Gottes und deswegen hast du Bestand. Das darfst du als Vorzeichen deinem Leben einfach, an dem darfst du dich festklammern, das darfst du als Boden nehmen, das wird dich tragen. Ich bete. Herr Jesus, ich preise deinen wunderbaren Namen. Und ich danke dir, dass du in unser Leben genau diese Gnade schenkst, der Boden, dass du an uns arbeitest, dass du dein Werk in uns hast. Herr, dass du dich über uns freust, Herr. Wir preisen deinen Namen, Herr, dass wir nicht mit irgendjemandem zu tun haben, sondern mit dem Allmächtigen, mit dem Schöpfer, der Himmel und Erde geschaffen hat, mit dem, der einfach Bestand hat und der in unser Leben auch Beständigkeit und Festigkeit und Stabilität bringt. Wir danken dir, wir wollen nur auf dich vertrauen, dürfen ihm glauben, dieses annehmen, du arbeitest in unserem Leben, du hast dein Werk in uns und du wirst uns bis ans Ende tragen, bis wir bei dir sind. Und wir danken dir dafür und bitte um deinen Segen für jede Einzelne heute Morgen, dass du jede Einzelne segnest, genau mit diesem Zuversicht, dass wir einen festen Boden unter den Füßen bekommen und dass wir stehen können, egal wie es aussehen mag, wir sind in deinen Händen, ein Werk, das du segnest. Lob und Preis. Amen.